Der deutsche Filmpodcast heute mit dem Besuch eines Star Wars Museums, außerdem dem 2880 Kurzfilmfestival, dazu eine Rückkehr, auf die wir lange gewartet haben, Beetlejuice, und dann gibt es auch noch vom Fantasy Filmfest den Knaller The Substance, außerdem im Heimkino Jeff Goldblum in Chaos und dann natürlich noch alles zum großen Comeback von Stefan Raab und was da so passiert ist und noch einer wichtigen Ankündigung am Ende des Casts. Ja, dann würde ich sagen, hier, roll den Rettich.
Der deutsche Filmpodcast.
Hallo, na, es ist Luke, es ist der deutsche Filmpodcast und wir befinden uns mitten im September und es ist Sonntag, der 15.09., an dem ich aufzeichne, einen Tag nach dem Raab-Comeback, und es gibt einiges an Themen, was ich euch mitgebracht habe hier in diesem September. Natürlich Kinofilme sind dabei, die wird es nachher geben. Ich habe was im Heimkino mit und ich habe auch überlegt, wann ich mit euch spreche über eben das Raab-Comeback, ist für mich ein großes Thema. Und dachte mir, ja, das macht doch eigentlich Sinn. Normalerweise mache ich Kino und Heimkino und irgendwie ist das die Erweiterung von Heimkino. Das heißt, am Ende dieser Episode wird es darum gehen. Gleich erstmal für alle, die zum ersten Mal zuhören, rede ich erstmal über dies und das und dann geht es um die einzelnen Filme und Serien. Das könnt ihr euch alle angucken in unserer, also im den Shownotes, wie man so schön sagt. Da habt ihr dann Kapitelmarken, da könnt ihr hinspringen. Wenn ihr sagt, mich interessiert nur dieses oder jenes, na, haben wir das auch geklärt. Ansonsten nochmal der kleine Reminder, nicht mehr lange, sondern noch eine Woche bis nächste Woche Freitag, findet unser Gewinnspiel statt. In der letzten Episode habe ich ja zusammen mit dem lieben Christian, dem Christian Grund, zusammen über Lorcaner gesprochen, aber vor allen Dingen auch unsere Lieblings-Disney-Filme aller Zeiten. Wenn wir euch ein bisschen Lust drauf gemacht haben auf das Thema, gerne, gerne ihm folgen. Online-Gott heißt er bei Instagram, aber ihr könnt auch noch am Gewinnspiel teilnehmen auf unserer Instagram-Seite. Relativ easy peasy, haben schon einige mitgemacht. Sehr, sehr schön, freue ich mich total drüber. Da könnt ihr aber weiterhin noch einsteigen und dann ist nächste Woche Ende des Ganzen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich dort im Instagram-Post und könnt euch das Ganze mal angucken. Gerne auch teilen, freue ich mich sehr. Aber ja, erstmal freue ich mich, dass ihr wohl, so wie ich das sehe, sehr, sehr viel Spaß mit der Episode gehabt habt. Ja, ansonsten starten wir jetzt so ein bisschen rein in die Themen, von denen ich vorhin gesprochen habe und habe noch überlegt, ey, womit fange ich denn an? Weil ich habe zwei Themen und es geht da um die letzte Woche, am Samstag war es, glaube ich, Sonntag, letztes Wochenende, wo einiges passiert ist. Und so fuhr ich dann am Samstag oder Sonntag, was weiß ich denn, mit meinem Bruder. Das war nämlich sein Geschenk für mich zum Geburtstag. Ne? Der denkt sich ja immer tolle Sachen aus, wo wir hinfahren, und ich hätte das sonst nie mitbekommen. Und wir sind nach Mönchengladbach gefahren. Keine Ahnung, was passiert. Und dort sind wir gegangen ins alte Kaiserbad. Das ist ein altes Schwimmbad, könnte man jetzt so sagen. Ja, grundsätzlich stimmt das. Aber dort befindet sich heutzutage Stars of the Galaxy. Stars of the Galaxy. Im Endeffekt ist es erstmal ein kleiner Toyshop. Ganz normal, so ein bisschen kruddelig, grusig, wo man alles Mögliche über Funkos, über Hot Toys und so weiter und so fort findet. Aber das eigentlich Interessante ist, dass dahinter das alte Schwimmbad, und ich rede hier wirklich von inklusive Becken, umgebaut wurde. Und dort gibt es eine große Ausstellung, die nicht zu 100%, ich nehme mal an Lizenzgründe, sich auf Star Wars berufen, aber auch andere Science-Fiction-Sachen, die dort drin sind. Also es gibt dort einen lebensgroßen Slimer von Ghostbusters. Es gibt, da komme ich gleich drauf, viele Dinge, aber grundsätzlich geht es erstmal um Star Wars. Und was seht ihr da? Ihr seht da wirklich viel krudes Zeug. Und das meine ich im allerpositivsten Sinne. Das heißt, wir haben dort eine Ausstellung, in der es natürlich sehr, sehr viele alte Hasbro-Figuren gibt. Es gibt auch Lego, sehr, sehr viel Lego, was dort aufgebaut ist. Aber es geht vor allen Dingen um Dioramen. Also Dioramen im Sinne von Filmszenen oder Sets, die wir aus den Star Wars Filmen kennen, wo dann halt einzelne Szenen dargestellt sind. Das Ganze ist dann toll beleuchtet. Und es ist eine Hülle und Fülle auch sehr, sehr viele Kuriositäten, die man findet. Also zum Beispiel, es gab von Mattel eine Barbie-Kollektion im Star Wars-Style. Und die Chewbacca Barbie, das ist schon interessant. Und auch andere Dinge, die mittlerweile auch unfassbar viel Geld kosten. Und ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, ihr werdet durch von Raum zu Raum durchgeführt. Und man merkt, das ist mit sau viel Herz gemacht, aber es ist überhaupt nicht so polished wie jetzt eine Disney-Ausstellung oder so. Ne? Also man merkt, da hat wirklich jemand einfach selbst Hand angelegt, Dinge gebaut. So ist auch die Verkabelung von diversen Lampen und so. Ne? Das ist alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal auch da im liebevollsten Sinne schrottig, was da, man sieht immer mal wieder irgendwo Kabel rumhängen, Steckdosen und so weiter und so fort. Aber die Dinge, die man dort sieht, da sind Originalteile, aber wirklich kleinste von kleinen aus dem Original ersten Star Wars Film damals aus den 70ern. Dann sind da teilweise ja Props aus den Filmen, also Sachen, die dort benutzt wurden, sieht man relativ viel. Es sind Originalautogramme von ganz vielen Darstellern. Es sind dort Zeichnungen von Szenen und so weiter. Also man hat da wirklich sehr, sehr lang, sehr, sehr viel zu tun. Ich will auch nicht alles verraten, aber irgendwann geht es auch in die Eiswelt, wo man dann so eine Treppe runtergeht, die selber gebaut ist. Auch das merkt man, weil es knarzt überall so ein bisschen. Und dann steht man irgendwann im alten Schwimmbecken und das sieht man auch an den Rändern, an den Wandfliesen und so. Super spannend. Und dort ist halt wirklich eine riesengroße Eiswelt gebaut, inklusive AT-AT, der mehrere Meter hoch ist. Dem Monster aus dem Eis, keine Ahnung, Luke Skywalker, der da von der Decke hängt. Also, und man kann das gar nicht beschreiben, wie riesig und groß das ist. Irgendwann gibt es dann auch noch eigene Räume, in die man geht, in der dann ganze Raumschiffe nachgebaut wurden, in fast einer Originalgröße, wo sich auch animatronic-mäßig einiges bewegt. Und dazu, wie gesagt, neben dem ganzen Star Wars Kram, sind da aber auch einfach noch andere Themen irgendwie wichtig. Und da gibt es eine Ausstellung mit ganz, ganz vielen Originalkostümen, also denen, die in den Filmen benutzt wurden, unter anderem, kam mir bekannt vor, weil ich habe es vor ein paar Wochen erst nochmal gesehen, von Prinzessin Vespa. Kennt ihr, ne? Klar, die Prinzessin aus Spaceballs, ihr erinnert euch. Ihr Originalkostüm ist dort zu sehen, genauso wie eins von Lone Star, der mit dabei ist. Es gibt dort von Uma Thurman aus Schirm, Scham und Melone und so weiter und so fort. Da gibt es auch einiges aus, zum Beispiel Blade ist dort mit dabei, Van Helsing, also auch wirklich teilweise Filme, wo ich mir denke, jo, den, also Aeon Flux zum Beispiel, ne? Ich weiß, dass es den gab, habe ich den mal gesehen, weiß ich gar nicht. Oder aus Assault. Viele, viele wilde Sachen, für Janosch auch wichtig. Aus Next auch ein Originalkostüm von Nicolas Cage. Also Janosch, wenn du das hörst, da weißt du Bescheid, musst du hin. Es gibt Gelegenheiten, dort Fotos zu machen. Also man kann Greedo erschießen als Han Solo, weil man dort sitzt. Es ist wirklich ein großes, großes Ding. Es ist aber was, wo man auch einfach ein bisschen sagen muss, jo, das ist extrem Nische. Also wirklich extrem Nische. Es war ganz viele Families mit ihren Kids waren auch damit unterwegs. Man darf halt nur wirklich jetzt nicht erwarten, dass da alles super, wie gesagt, polished ist, glaube ich, das richtige Wort ist, sondern da ist sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und es ist einfach eine verrückte Welt. Also sowas sieht man, glaube ich, echt selten. Es ist, wie gesagt, in Mönchengladbach. Der Name von dem Ganzen ist Stars of the Galaxy. Könnt ihr bei Instagram finden. Vielleicht verlinke ich euch das auch mal bei uns im Instagram. Kostet 12 Euro, glaube ich, pro Näschen. Ne? Könnt das aber auch mit einer Führung buchen. Und das ist ein fairer Preis. Also wenn man weiß, was sonst Ausstellungen so kosten, das ist ein total fairer Preis. Gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Familiendinger oder was. Wenn ihr also mal wirklich was sehen wollt, so ein bisschen abseits von Mainstream und euch für sowas interessiert, fahrt da mal hin, lasst einen schönen Gruß vom Luke da Und guckt euch mal das an, Stars of the Galaxy in Gladbach. Also wirklich eine verrückte Sache, die einfach ein schönes Event war, weil diese abseitigen Sachen. Ich meine, ich mache seit 6 Jahren, teilweise zusammen mit einem Kumpel noch, so einen ganz, ganz kleinen Filmpodcast, ne? Einfach nur aus Spaß. Dementsprechend für abseitige Sachen bin ich logischerweise immer zu haben. Ja, und dann war es abends soweit. Wir sind gefahren nach Leverkusen. Das kennt ihr vielleicht noch vom letzten Jahr. Da hatten wir das nämlich auch. Da war der gute Janosch, ihr erinnert euch. Ne? Janosch, kennt ihr noch? Von hier vom Filmpodcast als Juror dabei bei einem Kurzfilmfestival beim 2880 2880. Das Ganze ist jetzt zum 20. Mal in Folge hat das stattgefunden. Es ist ein ganz, ganz tolles Festival aus ja, einfach Filmschaffenden, die das Ganze hier mit sehr, sehr viel Liebe machen. Und ja, da war ich mit dabei, war Teil der Jury, weil also bei dem Screening von allen Filmen, es gibt ja dann noch das Finale, wo es dann noch eine weitere Jury kriegt. Und ich war Teil der Jury, weil alle im Publikum Teil der Jury waren. Das heißt aber nicht, dass es weniger wichtig ist. Man kann tatsächlich auch auf der Homepage 2880filmfestival.de, da könnt ihr sogar sehen, wie ich da juriere, auch wenn ihr nicht wisst, wie ich aussehe. Und da gab es dann 28 Filme, waren es glaube ich 27, 28 Filme, von denen jetzt 11 ausgewählt wurden für das große Finale. Wenn ihr da also noch hinkommen wollt, das ist am 21.09. In Leverkusen. Alle Infos auf der Homepage vorhin, da könnt ihr euch einfach Tickets kaufen und hingehen. Da werden dann 11 Filme gezeigt und das ist ja wirklich was, was ich liebe, ne? Wenn Leute da so viel Zeit ist relativ, ne? Es ist ja relativ wenig Zeit, aber so viel Herzblut da reinstecken in diese Filme. Denn das Konzept des Ganzen, das kennt ihr vielleicht schon vom letzten Mal noch. Also man bekommt quasi, wann war das? Am 23. August, gucke mal da, nee, da wurde es gezeigt. Ist egal, man bekommt ein Thema, man bekommt ein Filmgenre und dann hat man, ich glaube, ein Wochenende lang Zeit, um daraus einen Film zu machen. Wirklich spannend, was da alles bei rauskommt. Da kommen natürlich dann auch wilde Filme mit wilden Namen bei raus und ihr könnt auch, wenn ihr da mal was schauen wollt, gebt ihr einfach bei YouTube 2880 und dann Filmfestival ein. Da findet ihr dann diverse Teilnehmer. Auch aus diesem Jahr findet ihr da natürlich schon einiges. Und da empfehle ich euch einfach mal ein bisschen durchzugucken. Da ist wirklich, da sind traurige Filme dabei. Da sind ganz, ganz tolle Schwarz-Weiß-Filme mit dabei. Da sind lustige Filme dabei. Tatsächlich auch mein Bruder mit einem Film. Ne? Ich sage aber nicht, wie weit er gekommen ist. Das sei unser kleines Geheimnis, aber wirklich ganz, ganz toll alles. Und ja, so eine kleine Leidenschaft, wie gesagt. Das möchte ich unterstützen, dementsprechend hier nochmal gesagt. 2880, das Filmfestival. Guckt euch das Ganze mal an und ja, mal schauen, wie es im nächsten Jahr dort aussieht. Vielleicht kommt dann ja auch der Janosch wieder zurück. Der wäre da dieses Jahr um einen Tag da gewesen. Ich soll euch aber auch von ihm grüßen, hat er mir ganz, ganz explizit gesagt. Dem geht es gerade nicht so. Der musste sich ein bisschen operieren lassen am Näschen. Der hat eine kleine Schönheits-OP gemacht. Nee, ist nur Spaß. Ihm geht es jetzt wieder gut, auch das zu sagen, aber er sagte ganz explizit, ich soll euch grüßen und dann mache ich das doch auch. Eine liebe Grüße vom Janosch. Dann würde ich sagen, geht's ab in die News. Ich habe euch zwei kleinere News mitgebracht, beziehungsweise einmal News, einmal Charts. Und News Nummer 1 ist, dass es einen neuen Teil geben wird. Ich meine, es ist ja mittlerweile wirklich ja, Standard, dass irgendwelche älteren Lizenzen wieder aufgegriffen werden. Hier ist es mal wieder eine, wo ich sage, jo, das macht Sinn. Und da habe ich Spaß dran und freue mich. Und zwar soll es einen neuen vierten Teil mit der Nummer 14 von Oceans 11 geben. Jetzt könnte man sagen, na, vielleicht ist auch der fünfte Teil. Es gab ja neben 11, 12 und 13 gab es ja auch noch Oceans 8, wenn ihr euch erinnert, ne? Der ja mit dann größtenteils weiblichen Charakteren war, aber der 14, Oceans 14 kommt dann auch wieder mit, ich sag mal, der alten Riege um den Clooney-Schorsch und dem Pitt-Brett. Da gucken wir uns das Ganze an. Ich weiß nicht, wie seid ihr drauf? Habt ihr da Bock drauf? Ich freue mich extrem. glaube, das kann was werden. Das ist ja auch eher so ein zeitloses Ding, wie das Ganze dann stellt. Da wird natürlich einiges an neuer Technik sein. Ich hoffe, dass es nicht zu viel ist, was dann auf neue Technologien fußt, sondern viel mehr handgemachtes, wie damals der Schlangenmensch. Das fand ich immer ganz, ganz besonders toll. Bin gespannt, wie auch Matt Damon da jetzt sich mittlerweile entwickelt hat. Und tatsächlich freue ich mich darauf. Auch wenn ich jetzt nicht der riesigste, größte Fan von diesen ganzen Prequel, was auch immer, Sequel, Klumbatsch bin. Vor allen Dingen mag ich ja keine Prequels. Das ist dann jetzt hier ein Sequel. Das finde ich cool. Da freue ich mich drauf und guck da nach vorne. Dann haben wir die Auswertung vom der Kinocharts. Es ist dann das letzte Wochenende mit drin. Das heißt jetzt das Aktuelle noch nicht. Die Zahlen sind noch nicht da. Warum spreche ich trotzdem? Naja, es war ja auch das Wochenende mit dem Kinofest. Das heißt, wir haben dort endlich mal wieder richtig, richtig tolle Besucherzahlen gesagt. Lag natürlich mit am Preis. Haben da insgesamt 1,2 Millionen Leute, die drin waren. Das freut mich natürlich. Das ist schön fürs Kino. Vielleicht hilft das jetzt ein paar Leuten auch wieder, das Ganze wiederzufinden für sich, dass sie dann in den nächsten Monaten mal öfter gehen. Wenn es jetzt auch wieder draußen ein bisschen kälter wird, kann man das ja schön machen. Und dann gucken wir doch rein, wer auf der 1 war. Diesmal übrigens relativ verteilt das Ganze. Also da haben einfach ein paar Leute auch die Möglichkeit benutzt, noch ein paar ältere Filme nochmal zu gucken. Genau dafür ist das ja nochmal auf der großen Leinwand zu erleben. Auf der 1 weiterhin in der vierten Woche nur noch ein einziges Mal. It Ends With Us, der Blake Lively-Film. Ja, habe ich noch nicht gesehen, noch keine Möglichkeit zu gehabt. Dazu später ein bisschen mehr. Dann auf der 2, Deadpool Wolverine in der siebten Woche. Macht jetzt die 3 Millionen voll, freut mich sehr. Auf der 3, auch da, ist jetzt mal 3,8 Millionen. Ich einfach unverbesserlich 4 in der 9. Woche und auf der 4 in der 13. Woche. Alles steht Kopf 2. Der kommt übernächste Woche dann auch bei Disney Plus. An diesem ersten Film, vor allen Dingen dann an 2, 3, 4, die alle über 3 Millionen Besucher haben, merkt man halt, dass hier einfach die Gelegenheit, vor allen Dingen wahrscheinlich bei Ich einfach unverbesserlich 4 und Alles steht Kopf 2, genutzt wurde von einigen Familien, dass dann auch Eltern mit ihren Kids da reingegangen sind, um den jetzt nochmal zu sehen nach dieser langen Zeit. Finde ich total gut, macht voll Sinn, freut mich. Das gleiche Thema dann jetzt auf Platz 5, dann war es das Disney Channel Mitmach-Kino, also tolles Event für Kids, dort dann auch das Ganze zu benutzen. Freut mich natürlich sehr, dass es sowas gibt. Auf der 6 in der vierten Woche. Alien Romulus hat jetzt 500.000 Besucher. Das ist, glaube ich, dafür in Ordnung. Man hört auch weltweit, läuft es ganz gut. Auf der 7 Horizon, eine amerikanische Saga. Ja, habe ich ja, um ehrlich zu sein, überhaupt gar keinen Bock gehabt. Ey, Westernfilm 3 Stunden. Da war bei mir Killing of the Flower Moon, auch wenn es kein klassischer Western war, schon so das Höchste der Gefühle. Und deshalb ein Film, den ich mir nicht angucken würde. Auf der 8, was ist schon normal eingestiegen? Auf der 9, alles 50-50. Da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet. Und auf der 10, Borderlands in der dritten Woche. Bin ich ja irgendwie gespannt drauf, ne? Also den will ich mir angucken, da möchte ich kein Geld für ausgeben. Aber den gucke ich mir irgendwann hier zu Hause an und lasse euch das dann auch mal wissen. Auf der 11, nur weil wir den letztes Mal vorgestellt haben, ist noch Blink Twice. Ja, wenn man dann noch weiter ein bisschen runter guckt, sieht man auf jeden Fall, dass man noch sagen kann, Longlegs, mittlerweile über 200.000 Besucher. Das ist für diesen Horrorfilm mit Sicherheit auch ein Erfolg. Und das soll es doch mal gewesen sein in den Kinocharts aus den News. Und dann springen wir rüber ins Kino. Und da wird's gruselig im Kino, denn ihr habt einmal den Namen gesagt, jetzt könnt ihr ihn zweimal sagen. Wer weiß, irgendwann sagt ihr ihn vielleicht dreimal. Wer erinnert sich noch an das Jahre 1988? Ich erinnere mich dran und auch einen Film von damals. Und den habe ich tatsächlich dann letzte Woche auch nochmal gesehen. Ich habe den irgendwann mal in den 90ern gesehen, namens im Deutschen Lottergeist Beetlejuice. Im Englischen nur Beetlejuice. Und das war damals tatsächlich so der erste größere Film von Tim Burton. Und das ist ganz, ganz interessant, weil der damals ein wirklich dunkler, dunkler Horrorfilm werden sollte. Und dann verpflichteten sie aber einen gewissen Michael Keaton als Hauptdarsteller. Und so wandelte sich das Ganze dann und sagte, nee, wir machen daraus jetzt einfach eine sehr dunkle Komödie. Damals über 90% seiner Zeilen hat Michael Keaton improvisiert, was das Ganze auch irgendwie nochmal spannend machte. Und obwohl der Film Beetlejuice heißt und alle irgendwie nur diesen Lottergeist im Kopf haben, hat er ja nur irgendwie knappe 17 Minuten oder was war überhaupt nur zu sehen in diesem Film. Und wenn man den Film von damals sich nochmal anguckt, auch damals schon top besetzt übrigens, Michael Keaton, klar, dann zusammen mit Gina Davis, Winona Ryder als Lydia, die ja danach auch so Popkultur-Ding irgendwie da war, Catherine O'Hara als die Mama von Kevin allein zu Hause, Alec Baldwin, ja, und noch diverse andere, auch Jeffrey Jones, über den ich nachher nochmal spreche. Und die alle zusammen mit einer Musik von Danny Elfman, die natürlich die Eröffnung schon ganz, ganz großartig macht. Und dann, ja, regissiert, wie gesagt, von Tim Burton, der da dann seine Karriere quasi so richtig gestartet hat. Wenn man sich diesen Film von damals nochmal anguckt, in dem eine junge Familie bzw. ein Pärchen, Mann und Frau, in ein altes Geisterhaus ziehen und sie kommen um und sind dann so in der Zwischenwelt zwischen Tod und Leben und werden dort begleitet von dem Geist Beetlejuice um die Familie, die jetzt neu ins Haus gezogen wird, die Familie Dietz quasi dort zu vertreiben. Wenn man sich den heute nochmal anguckt, muss man sagen, boah, also ich fand den schon, ich hatte den als so überragend gut im Kopf. Der ist ganz schön aus der Zeit gefallen. Das ist aber nicht schlimm. Es ist nicht so, dass ich den hasse, aber alles, was vor allen Dingen so Pacing angeht, natürlich bei einem 80er-Film ist das immer so die Sache, aber wenn man es jetzt mit Ghostbusters zum Beispiel vergleicht, ist das schon was ganz anderes. Die Ausstattung war damals natürlich für die Verhältnisse schon super. Das Schauspiel damals so und so, aber so richtig gut gefallen. Also den ersten Teil muss ich jetzt erstmal ein paar Jahre nicht mehr sehen. Wie gesagt, hasse den nicht, aber finde ihn nur gut. Und war dann aber trotzdem gespannt, weil wie gesagt, es war ja echt so ein Popkultur-Ding. Es gab dann natürlich diverse Spiele, es gab Serien, ich erinnere mich an eine Zeichentrickserie, in der es dann vor allen Dingen um Lydia ging, also Winona Ryder, die ja wirklich irgendwie so ein Ding wurde, wo man dann immer mal wieder auch was von ihr in der Popkultur irgendwo gesehen hat. Und als dann jetzt wirklich über Jahre versucht wurde, quasi eine Fortsetzung zu schaffen und auch immer wieder Michael Keaton gesagt hat, ey, ich mochte die Rolle total gerne und auch Tim Burton das ganze Thema ja mochte. Das haben sie wirklich lange versucht und jetzt endlich ist es soweit. Sie konnten verkünden, dass es quasi weitergeht mit Beetlejuice, 36 Jahre später. Und so hat man auch den großen Teil des alten Casts hat man behalten. Also natürlich sehen wir Michael Keaton wieder, wir sehen Winona Ryder wieder, wir sehen Catherine O'Hara wieder, wo ich mich ja immer freue, sie zu sehen. Man hat das Ganze aber auch so ein bisschen aufgestockt mit Leuten, die bis jetzt noch nicht dabei waren. Jenna Ortega ist da natürlich zu nennen. Justin Theroux ist mit dabei, Willem Dafoe und auch noch jemand, den ich nicht nenne, weil er einen ganz, ganz tollen kleinen Auftritt hat, ein Cameo. Wer nicht dabei ist, und da spreche ich jetzt sofort direkt auch am Anfang drüber, also die Rolle ist mit dabei, aber Schauspieler Jeffrey Jones, der damals Charles, also den Ehemann von Delia gespielt hat, der ist nicht mehr mit dabei, weil er einfach ein Arschloch ist. Ich sage das jetzt, wie es ist, ist mir egal. Wurde verurteilt. Ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen. Das könnt ihr gerne mal googeln. Da geht es um Kinderpornografie und alle möglichen ekligen Themen. Möchte ich jetzt gar keinen großen Raum geben, aber deshalb gibt es quasi die Rolle taucht weiter auf, ist dann anfangs ja in einer in Anführungszeichen animierten Art und Weise zu sehen und später kommt er auch noch durch. Man muss ihn selber dann nicht mehr zeigen, den Schauspieler, denn der Rest funktioniert auch so. Aber das lasse ich jetzt mal offen. Finde das sehr, sehr gut gelöst. Es macht total Sinn innerhalb dieser Filmwelt und man muss sich dann damit nicht auseinandersetzen. So, jetzt gehen wir aber rein, denn worum geht es jetzt in dem Film? Warum kann der nach so, so langer Zeit weitergehen? Die gute Lydia mittlerweile Sie hat immer noch Visionen. Also die Geisterwelt ist ihr nicht fremd und sie hat das Ganze jetzt aber irgendwie zum Geschäftsmodell gemacht und moderiert eine Fernsehshow, in der es halt um Geister, Geisterhäuser geht und so weiter und so fort. Und aber eines Tages ruft ihre Stiefmutter Delia sie an und sagt, hör mal zu, dein Vater, der ist kaputt, der ist tot. Ja? Und deshalb kommt mal zu uns hier in das alte Haus und da werden wir dann jetzt gemeinsam quasi Abschied und Beerdigung feiern. Und dementsprechend reist sie dorthin. Es passieren einige Dinge, die ich jetzt noch nicht weiter irgendwie spoilen möchte. Und während die passieren, nimmt sie natürlich auch mit ihre Tochter Astrid, ne? Jenna Ortega, und auch die kriegt dann ein bisschen einfach Verbindung ins Geisterreich, wo auch Beetlejuice natürlich, er hat damals vorgehabt, er wollte unbedingt Lydia heiraten. Ich sag mal so, den Plan hat er noch nicht komplett beerdigt. aber es tut sich am Horizont auch noch eine andere Gefahr auf, nämlich es gibt jemand aus dem in Anführungszeichen Leben von Beetlejuice, der oder die auch seinen Platz wieder haben will. Das ist jetzt alles ein bisschen krude, wie ich das so erzähle, aber das wollt ihr ja auch gar nicht so wirklich wissen, denn das ist natürlich nur der Start, wie diese Geschichte zusammenkommen kann. Fühlt sich denn ein Beetlejuice auch im Jahre 2024 noch richtig an? Und ich muss sagen, ja, und zwar sehr. Es gibt einfach im Kino waren auch sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, ältere Leute, ich würde jetzt mal sagen so 50, 60 plus, die fast komplett durchgegackert haben. Und auch ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie einfach nur ich da minutenlang mit einem dicken, fetten Grinsen gesessen habe. Vom Pacing her natürlich sehr, sehr an die Zeit angepasst, um einiges besser. Aber es ist wirklich sehr, sehr liebevoll, wenn man sich den alten Film nochmal anguckt, wie halt mit Stilmitteln und Methoden von damals, wie das wieder aufgegriffen wird. Und zwar nicht mit dieser Ins-Gesicht-Art und Weise. Hier, guck, das haben wir und das haben wir auch. Sondern es fügt sich wirklich von Tim Burton regissiert hier wunderbar in Story, in Szenerie und so weiter ein. Wir sehen sehr, sehr viele Dinge aus der Geisterwelt, die wir damals auch schon gesehen haben. Es gibt die Schrumpfköpfe von damals. Ich möchte jetzt nicht verraten, was es sonst noch alles gibt. Einfach weil dieser Film von den Überraschungen und von den verrückten Ideen total lebt. Ne? Also muss man wirklich sagen, der irgendwann dreht er dann auch noch ein bisschen sehr ab, hat das aber, macht das auch in der Zeit von, also ohne den Abspann, läuft er unter 100 Minuten. Und das ist auch mal wieder wirklich entspannt. Der Soundtrack von Danny Elfman, der quasi die alten Themen mit aufarbeitet, aber auch Neues mit dazu bringt, hat halt dieses Geklimper, sag ich mal, von damals auch wirklich gut gepasst. Die Designs sehen gut aus. Es gibt sau viele praktische Effekte, die einfach Spaß machen, sowas nochmal zu sehen, diese praktischen Dinger. Es gibt ab und zu ein bisschen was, was CGI-mäßig unterstützt wird. Das passiert mal besser, mal auch ein bisschen schlechter, aber es ist dann doch so selten und wird vor allen Dingen von diesen aus meiner Sicht wirklich tollen praktischen Effekte in den Schatten gespielt sodass, oder gestellt, sodass man das aus meiner Sicht zumindest auf die eine oder andere Weise einfach so ein bisschen für sich ausblenden kann. Das Budget wird ungefähr 100 Millionen Dollar gewesen sein, sagt man damals. Der erste hatte 15, natürlich hat sich das alles nach oben verwandelt. Der gewinnt gerade ohne Ende an Zuschauern, der hat sehr, sehr viel Kohle, macht er. Das heißt, ich glaube, ein dritter Teil ist vielleicht nicht komplett abgeschrieben, das ist schon möglich. Und auch, vorhin schon mal gesagt, die neuen Figuren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Jenna Ortega sprechen, die mit dabei ist, Justin Theroux, den ich die ganze Zeit einfach nur schlagen will. Und das ist ja was sehr Gutes, dass er das hinbekommt, so zu sein. Daneben auch noch Willem Dafoe, der auftaucht mit auch einer sehr, sehr spaßigen Rolle als, ich sag mal, untoter Polizist, Cop, Schauspieler, was auch immer. Und auch noch andere. Das ist toll. Also Catherine O'Hara spielt die Rolle genauso, wie sie es damals gemacht hat, so ein bisschen abseitig. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, Winona Ryder, die guckt ja einfach immer nur so, macht sie ja in Stranger Things auch, die guckt ja immer einfach nur so verwirrt in die Gegend, so von rechts nach links, wie so ein kleines aufgescheuchtes Huhn, das immer nur so weit aufgerissene Augen hat und aussieht, als wenn sie nichts versteht. Das passt natürlich häufig zu der Rolle, aber das ist mir mittlerweile doch ein bisschen viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich macht es aber Sinn, die Figur hier mit dabei zu haben. Das auf jeden Fall. Ich finde, dass der ein bisschen früh kommt. Hätte da eher einen Start so Anfang bis Mitte Oktober empfohlen, einfach aufgrund von, das ist ein toller Spaß für Halloween, die man sich angucken kann. FSK-mäßig ist er bei 12. Das ist auch gerechtfertigt. Darunter würde ich dann sagen, und so lustig das auch immer ist mit dem Augenzwinkeln, da müsst ihr schon ganz genau wissen, wie eure Kids damit umgehen können. Aber grundsätzlich freue ich mich einfach, ne, dass das Ganze keine Katastrophe ist. Das ist ja bei diesen späten Sequels immer so eine Sache. Das ist es nicht. Der trifft gerade irgendwie einen Nerv. Und ja, ich habe wirklich, wirklich Spaß mit Beetlejuice gehabt. Und was das bedeutet? Na klar, das bedeutet 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Und der Tipp, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann guckt euch den an. Und dann machen wir weiter mit einem Film, den der gute Janosch schon gesehen hatte. Nämlich beim Filmfest hat er den gesehen. Damals, wie er ihn findet, sage ich euch nachher. Ihr findet ihn natürlich auch bei Letterboxd, mich auch. Sucht nach Deutscher Filmpodcast, könnt ihr dort auch immer mal gucken, was ich wann wie finde. Wenn ich vielleicht auch gerade nicht podcaste, dann kriegt ihr das da immer auch, welche älteren Filme ich nochmal geguckt habe. Und auch bei Janosch seht ihr das Ganze. Die Verlinkung zu Janosch übrigens auch nochmal bei uns bei Instagram in den Highlight-Stories, da seht ihr dann die Letterboxd-Accounts von uns. Und zwar habe ich gesehen The Substance, der startet für euch am 18.09., also am nächsten Donnerstag startet der hier in Deutschland und es ist ja ein neuer Film mit Demi Moore und mit Dennis Quaid unter anderem. Regissiert wurde er von Coralie Farguet. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Die gute ist Französin. Hat bis jetzt noch nicht so super viel gemacht. Ne? Eher so ein bisschen Kurzfilme. Hat von der Serie Sandman hat sie eine Folge mal gemacht. Und jetzt ist sie mit The Substance, der selber eingegliedert wird hier als feministischer Body-Horror-Film. Man muss vielleicht dazu sagen, um fair zu sein, ich wusste zwar das Thema, ich wusste auch, worum es grundsätzlich geht, ich wusste aber nicht, was dann so hinterher alles passiert in diesem Film. Das heißt, ich bin dort reingegangen und sah erstmal so ein bisschen auf einer dramatischen Ebene, dass wir Elizabeth Sparkle kennengelernt haben. Schauspielerin, gerade 50 geworden, die ist von Demi Moore dargestellt. Schauspielerin, aber die hat halt auch sehr, sehr viel gemacht. Die hat eine Show im Fernsehen gehabt, in der es so um Fitness geht. So ein bisschen, weiß ich nicht, ob noch jemand Color Netflix oder so kennt. Es waren ja auch viele Schauspielerinnen, gerade so in den 90ern, Schauspielerinnen vor allen Dingen in den 90ern und 2000ern, die dann so eigene Fitnessvideos ausgebracht haben und das hat sie so ein bisschen für sich benutzt, dieses Aerobic-Ding, obwohl sie hatte als junge Schauspielerin mal einen Oscar gewonnen und da hat sie jetzt noch so ein bisschen Kohle mitgemacht. Aber irgendwann wird ihr dann bewusst, du bist zu alt, wie das nun mal bei Frauen im Showbusiness dann oft ist, dass dann gesagt wird, wir wollen dich nicht mehr haben, du kommst hier nicht mehr so gut an, wir suchen jemand jung, Neues. Und so dann auch der Produzent ihrer Serie sagt ganz bewusst, er sucht die neue Elizabeth Sparkle und braucht da einfach junge Frauen, die sich bewerben. Über einen Umstand kommt sie jetzt an jemanden, der sagt, pass auf, es gibt hier eine Möglichkeit für dich und diese Möglichkeit wird sein, du spritzt dir etwas und wenn du das spritzt, dann hast du quasi wieder deine Jugend für dich. Und zwar im Sinne von, eine Woche bist du komplett so, wie du jetzt bist und die nächste Woche ist ein jüngeres Ich von dir da. Also im Sinne von immer 7 Tage du, 7 Tage deine jüngere Version, die natürlich dann einfach nach draußen gehen kann und quasi eine neue Karriere aufstellt. So, und dann jetzt mal. Ja, ich hatte euch eben ausgeblendet, weil ich niesen musste. dieses jüngere Ich, in Anführungszeichen, wird sich jetzt natürlich dann um ihre Show kümmern. Aber da kommt jetzt noch einiges mit rein. Weil grundsätzlich bis dahin finde ich die Story auch echt interessant, sich damit mit dieser Verderblichkeit auseinanderzusetzen, also Verderblichkeit in Anführungszeichen, ne? Also mit diesem Bild von Verderblichkeit in der Gesellschaft auseinanderzusetzen, was es dort vor allen Dingen für Frauen alles für Hindernisse gibt, wie die Welt dort funktioniert, finde ich spannend, finde ich sehr, sehr gut. Das Ding wird dann aber, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, zu einem Body-Horror-Film. Das heißt, auch schon als das erste Mal quasi die jüngere Version kommt, ja, da wird es ein bisschen eklig, sag ich mal, aber hätte ich jetzt auch noch mitmachen können. Es wird dann aber im Laufe des Filmes und gerade dann zum Ende hin wirklich extrem und für mich dann auch irgendwann doof. Also gar nicht so sehr, weil ich es eklig finde, weil ich finde, dass es einfach der Geschichte davor so überhaupt nicht gerecht wird und dann auch nur noch um diese, zerberstenden Körperteile, Blut und so weiter geht. Das ist aber eine ganz, ganz große Geschmackssache. Also ich habe dann wirklich irgendwann nur noch mit Kopfschütteln da gesetzt. Es war in einer Sneak-Veranstaltung, ich habe das noch nie erlebt, dass so viele Leute aus dem Kino gegangen sind. Wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Und glaube aber, dass es da durchaus ein Publikum finden gibt. Also wenn ihr grundsätzlich Genre-Publikum seid und euch sowas gerne anguckt, sowas im Sinne von Body-Horror, auch so ein bisschen Exploitation, dann ist das wahrscheinlich ein guter Film für euch, denn Janosch sagte, er fand den mega. Und mega, wisst ihr, bei Janosch 3,5 Hollywood-Schaukeln. Der fand den richtig, richtig gut. Es gab ein paar Logiklöcher, die er bemängelt hat, da hat er auch vollkommen recht mit, die gab es. Auch nicht jede Entscheidung von den Charakteren ist jetzt total nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, das ist eine Geschmackssache und mein Geschmack ist es halt wirklich auf gar keinen Fall. Also kann ich, überhaupt nichts für mich. Deshalb gibt es bei mir auch 2 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln, mit aber dem Hinweis, wenn ihr grundsätzlich da Genre-Fans seid, dann kann das durchaus ein Film sein, aber wisst halt, um was es geht. Ne? Dementsprechend von mir 2 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln für The Substance. Und wie sieht's aus? Es wird ein bisschen kälter, es wird ein bisschen muckeliger. Wie sieht es bei euch aus mit dem Thema Heimkino? Bei mir sieht es da sehr gut aus. Dementsprechend würde ich sagen, lass uns gemeinsam mal auf die Couch setzen. Wir gehen erst zu einer Serie, dann gibt es wie gesagt ein bisschen TV-Show. Aber die Serie, über die ich mit euch sprechen möchte, ist auf Netflix, ist jetzt schon komplett zu haben und hat 8 Folgen, die jeweils so zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde dauern. Und es geht um Chaos. Chaos mit K geschrieben, K-A-O-S. Und das ist eine Serie, die sich, mit einer modernen Interpretation der griechischen Götter auseinandersetzt. Wir treffen dort also alle, die man da so kennt, Zeus, Hera, Prometheus, Dionysos, Orpheus, alle die sind sie mit dabei. Orpheus kein Gott, wisst ihr aber ja, klar, natürlich, ne? Müssen wir nicht drüber sprechen. Es wird logischerweise alles überstrahlt und wie sollte das anders sein von dem guten Jeff Goldblum. Der spielt Zeus und dazu kommt immer noch auch wieder Prometheus von Stephen Delaney gespielt. Den kennt ihr vielleicht noch als König Baratheon, ne? Also als Stannis Baratheon aus Game of Thrones. Die machen das so ein bisschen. Dazu noch Janet McTeer, ganz, ganz toll als Hera. Und wenn ich sage, die Göttergeschichten, es gibt ja einige Geschichten von den griechischen Göttern. Wir haben das Ganze jetzt aber in eine aktuelle Zeit versetzt. Also es ist quasi, spielt in einem modernen Griechenland und Kreta auch, wo Zeus als Göttervater, Jeff Goldblum, wie das nun mal auch in den Geschichten ist, ganz, ganz wirr irgendwie führt, sehr, sehr viel mit Angst und Machtarbeit. Der hat auch so immer diese saloppen Jeff Goldblum-Sprüche drauf. Jetzt passiert aber Folgendes. Die Menschen, nachdem sie gestorben sind, gehen sie ja ins ewige Licht. Ihr kennt das, sie dürfen dann quasi zur Wiedergeburt sich begeben. Und an dem ganzen Konzept gibt es jetzt aber von den Menschen so ein bisschen Zweifel. Die Menschen begehren auf gegen die Götter, machen da auch mal so ein bisschen Sachen, die dem guten Zeus nicht gefallen, weil natürlich funktioniert sein Konzept nur, wenn die Menschen auch in ihn glauben. Und unter den Göttern gibt es natürlich auch diverse kleine, ich sag jetzt mal freundlich, Nicklichkeiten,
Vor allen Dingen die Geschichte zwischen Zeus und Poseidon sei da so ein bisschen hervorgehoben. Das ist auf jeden Fall mindestens spannend. Das ist Cliff Curtis. Am Ende des Tages geht es eigentlich um die Geschichte, wie Rhidi und wer die griechischen Götter so ein bisschen kennt und die Geschichten weiß, um was es geht. Sie stirbt und ihr Mann Orpheus kann das überhaupt nicht verknusern und begibt sich deshalb in die Unterwelt, um ihr quasi die Möglichkeit geben, ins Leben zurückzukehren. Das ist natürlich was gegen alle Regeln verstößt. Und ja, wie sich das Ganze so entwickelt, das können wir uns jetzt hier angucken. Diese Serie arbeitet super viel mit ganz, ganz vielen optischen Dingen. Also während die Unterwelt ist dann zum Beispiel immer ganz, ganz stilvoll und ich finde ganz geil in Schwarz-Weiß gehalten. Auf der Erde gibt es auch diverse Sachen. Wir sehen sehr, sehr oft den Olymp, den Götterhain, wo auch tolle Dinge passieren. Und Jeff Goldblum ist sehr, sehr drüber. Mein Jeff Goldblum, der sehr, sehr drüber ist, ist mir ja gerade richtig genug. Finde ich ganz, ganz toll. Und grundsätzlich spielt die Serie hier mit vielen tollen Einfällen. Man muss nur so ein bisschen sich irgendwann fragen, ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu drüber? Es ist natürlich auch immer mal wieder brutal. Es werden viele Sachen gezeigt, die vielleicht den normalen Sehgewohnheiten nicht entsprechen. Das muss man alles so ein bisschen mit dazu wissen. Mir macht die sehr, sehr viel Spaß und ich kenne mich so ein bisschen mit der griechischen Mythologie aus. Meine Frau kennt sich damit sehr, sehr viel besser aus. Die weiß wahrscheinlich schon genau, was passieren wird, auch wenn sich da durchaus Freiheiten genommen werden, wenn man sich das Ganze im Vergleich zu früher anguckt. Aber es hat auch so ein bisschen was von, vielleicht erinnert ihr euch an Romeo und Julia damals von Besson, der ja auch so ein bisschen das Ganze in ein aktuelles Gewand getragen hat. Und das machen die hier auch. Ich habe da sau viel Spaß dran gehabt. Empfehlung ist, guckt euch die erste Folge an, wenn das was für euch ist. Genauso bleibt es und wird es noch ein kleines bisschen mehr von der Abgedrehtheit. Wenn das dann halt schon nichts für euch war, dann braucht ihr auch nicht weitergucken. Aber ich habe sau viel Spaß damit gehabt. Sau viel Spaß bedeuten hier dann auch 4 von 5 möglichen Hollywood-Schaukeln. Tendenz so ein bisschen zwischen 3,5 und 4. Aber Chaos auf Netflix auf jeden Fall ja, eine kleine Empfehlung. Und damit kommen wir dann ja, zum anderen Heimpart, nämlich zum TV-Part. Und ich würde jetzt einfach mit euch mal so ein bisschen teilen, was ich zum Raab-Comeback beziehungsweise zum Clark Final Fight wieder so meine Gedanken dazu sind. Dafür muss man vielleicht mal ein bisschen einordnen, wie oder was denn Stefan Raab für jemanden bedeutet. Also das ist natürlich nicht für jeden gleich. Da gibt es verschiedene Sichtweisen zu. Wenn man sich das heute anguckt, dann ist mit Sicherheit auch vieles von dem, was er gemacht hat, sehr, sehr doll Kind seiner Zeit und auch nicht immer super einfach. Ich habe Stefan Raab damals das erste Mal mitbekommen bei Viva. Da hatte die Sendung gehabt, Vivasion. Das war Mitte der 90er. Ich sehe es gerade, 93 bis 98. Und da hat er einfach in so einem ganz kleinen, so eine Art Wayne's World Studio immer sehr, sehr verrückte Interviews mit irgendwie, keine Ahnung, da waren ja wirklich dann auch viele, da waren dann Leute wie Modern Talking und so auch mit dabei. Und es wurde ja dann irgendwie alles immer etwas größer. Der hat ja auch viel Musik gemacht währenddessen. Und eines Tages hat er ja dann angefangen mit TV Total. Da ist er zu ProSieben gegangen. 1997 fing das Ganze an. Und TV Total war damals eine, und ich rede jetzt vom Anfang, ne, von den Anfangsjahren, eine, das hat die Popkultur in Deutschland halt komplett verändert. Es gab da wöchentlich, gab es eine Sendung von TV Total. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, war es immer montags? Ja, es war immer montags. Zumindest die ersten 2 Jahre. Und das war dann Thema. Also man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, weil sowas einfach selten passiert. Also man hat das montagabends gehuckst, das kam um 22 Uhr noch was. Und wir hatten Fußballtraining zu dem Zeitpunkt, immer dienstags. Und es wurde über nichts anderes gesprochen, als über das, was am letzten Abend bei Stefan passiert war. Der hat dort Dinge eingeführt, also im Endeffekt die Vorläufer der Memes, das wurde gestern auch so schön gesagt, indem er halt so sein sogenanntes Nippleboard hatte, wo dann kleine Ausschnitte aus irgendwelchen Film- und Fernsehsendungen gezeigt wurden. Und hat halt vor allen Dingen, ist einer der kreativsten Köpfe, die es so in Deutschland gab. Der hat immer ganz, ganz viele Events dann auch nebenher gemacht. Also ob das jetzt eine Wok-WM war, mit der Idee, einfach mit einem Wok so einen Eiskanal runterzufahren. Es gab die Stockcar-Challenge, es gab Eisfußball, was weiß ich. Also es gab wirklich die wildesten Dinge. Und natürlich ist da, wenn man ein so kreativer Kopf ist und alles Mögliche einfach nur rauskalterpartiert, auch nicht alles von der Qualität her super. Ne, das ist nicht so. Aber er hat dort einfach eine Art und Weise TV geschaffen und ist ja dann vor, ich glaube, ja, vor 9 Jahren war es, 2015 müsste es gewesen sein, hat er sich dann auch in Anführungszeichen zur Ruhe gesetzt. Ich fand aber immer, dass das ganz, ganz toll war, was er gemacht hat. Ich war auch tatsächlich selber, das habe ich ja hier schon ab und zu erzählt, während meiner Studentenzeit war ich ein bisschen Fahrer und habe größtenteils Musikstars, Musiker rumgefahren irgendwo hin. Und damals war es ja tatsächlich so, dass so Mitte der 2000er bis dann auch Mitte der 2010er, wenn jemand etwas zu promoten hatte an Musik, dann kam der nach Köln. Und da rede ich jetzt wirklich von den ganzen Größen. Da, früher war es ja so, es gab ein neues Album. Ich erkläre das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil es ja heute nicht mehr so ist, weil heute wird was bei Spotify gedroppt und nur noch die ganz Großen machen dazu eine Promotour. Da gab es eine Promotour, da sind dann die ganzen Musiker sind durch ganz Europa getingelt zum Start eines Albums oder auch zum Start einer neuen Single, auch das gab es ja dann immer, und die sind dann so von TV-Show zu TV-Show gegangen. Und in Deutschland war das dann eigentlich immer TV Total, dann waren sie noch bei MTV oder Viva. Und wenn es ganz riesig groß war, eventuell waren sie bei Wetten, dass das aber ja auch nicht so häufig war. Und mit der dann täglichen Sendung, die es bei TV Total gab, gab es auch einfach immer die Möglichkeit. Und da waren, also ich habe die Red Hot Chili Peppers eingefahren, die habe ich dort gesehen. Eminem war da, Rihanna war da, Elton John war da. Also wirklich die ganzen Adressen bei den Schauspielern genau das Gleiche. Wirklich, wirklich riesig groß. Natürlich wurde er, und das kann man so sagen, spätestens so die letzten 5 Jahre, wurde der irgendwie so müde. Hat sich dann irgendwie nicht mehr vorbereitet auf die Dinger, zumindest war mein Eindruck so, dass ihm das gar nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil er dann aber das andere große Kind hatte, nämlich Schlag den Raab. Eine TV-Show, die damals, es gibt ja immer noch Schlag den Star, aber ganz ehrlich, das macht für mich überhaupt gar nicht mehr den gleichen Spaß, wenn da zwei irgendwer gegeneinander kämpft. In so einer Show, aber früher durch diesen totalen Ehrgeiz von ihm getrieben, der immer gewinnen wollte. Und das haben viele Leute, fanden das ja richtig sau unangenehm und nicht gut. Und der hat immer sehr, sehr polarisiert. Das will ich hier gar nicht verschweigen. Aber bei Schlag den Raab, ich war immer für Raab. Ich fand das immer toll, wie der sich dort total reingeschmissen hat und alles so extrem ernst genommen hat. Das fand ich wirklich super. Es sei hier aber auch erwähnt, dass es er damals auch schon, ja, man könnte fast sagen, teilweise der Humor auch auf Mobbing gefußt hat. Das möchte ich nicht unterschlagen. Und deshalb ist natürlich, wäre dann die Frage, wie funktioniert sowas im Jahr 2024? Wie verhält er sich? Nachdem er ja wirklich damals sagt, ich bin jetzt raus, und dann er wirklich, man hat ihn ja 9 Jahre bis auf einmal 3 Events, die er in Köln in der Längstester Serie gehabt hat, ja gar nicht mehr gesehen. Und das hat er relativ lange durchgezogen, und ich finde auch, dass das eine okaye Zeit ist, jetzt zu sagen, jo, das war schon ernst, aber ich komme jetzt zurück, mit Sicherheit auch mit viel Kohle, die dort fließt. Ich habe aber das Gefühl, um Kohle kann es ihm nicht gehen, weil so viel, wie der gemacht hat damals, ich glaube, dem ist einfach ein bisschen langweilig geworden. Und dementsprechend hat er jetzt die Möglichkeit, etwas Neues zu tun. Es ist natürlich von RTL ein wir reden erstmal über die Show. Die Show, für auch die, die es nicht gesehen haben, gestern war im PSD-Dom in Düsseldorf der große, große Raab-Boxkampf, denn er kämpfte schon 2-mal gegen Regina Halmich, und auch das sollte er jetzt noch ein 3. Mal machen, so ein bisschen als sein Comeback. Es war aber vorher schon so ein bisschen klar auch, naja, wahrscheinlich wird da mehr dahinter stecken, dass dann irgendwann nochmal was passiert. Vielleicht kommt er auch noch auf eine andere Art und Weise zurück. Und naja, der Kampf bestand erstmal aus über 2 Stunden Rückblick auf seine Karriere und Interviews mit so RTL-Nasen. Und da gab es echt viele Leute, die das doof fanden. Ich fand das mega gut. Ich fand das genau richtig zu sagen. Ja, es war 2 Stunden natürlich so eine Beweihräucherung von ihm. Aber es gibt einen so großen Teil des Publikums. Und da haben Freunde mir auch gesagt, naja, jetzt guckt doch niemand unter 30, dass denen das erklären muss. Also bei uns auf der Couch saß jemand mit Anfang 20. Dementsprechend sehe ich das ein bisschen anders. Man muss das schon erklären, man kann das auch erklären. Und nach so einer langen Zeit, es ging ja klar, natürlich gab es viele, ich will doch nur wissen, wie der aussieht. Jo. Aber wie langweilig, es wäre doch überhaupt nicht Raab gewesen zu sagen, ey, in der ersten halben Stunde siehst du ihn sofort. Natürlich nicht. Sondern erstmal aufbauen. Wem das nicht gefällt, ja, der muss es ja nicht gucken. Aber ich fand das genau die richtige Art und Weise und auch wie dann das inszeniert wurde, wie er sich dort selber inszeniert hat mit dieser riesigen Treppe und noch im Song. Mega. Also ich habe mich total gefreut, dass der wieder da ist. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass man da ein bisschen vorsichtig sein kann mit der Art Humor, die er hat. Auch da kann man fast die Uhr nachstellen aus meiner Sicht, dass da relativ früh jetzt was passiert, wo er über die Stränge schlägt, wo man auch mal drüber sprechen muss, wird es mit Sicherheit Sachen finden, wo man dann sagt, ja, das hätte man jetzt vielleicht nicht mehr gesagt heute, sollte man vielleicht, hätte auch man damals vielleicht nicht machen sollen. Nichtsdestotrotz, ich fand's toll, fand's ein bisschen komisch, wie sehr sich Regina Hall mich dann auch am Ende immer noch darüber aufgeregt hat, dass er keinen Kontakt zu ihr gesucht hat. Und finde auch, also grundsätzlich waren sonst bei seinen großen Events immer andere Bands als jetzt in Anführungszeichen nur Sido und Shigaru, aber mein Gott, ich fand den Song witzig und vor allen Dingen an dem Song und auch an dem Interview hinterher, das er gegeben hat, ganz klar, dass es ist so wie früher. Es ist noch der gleiche Humor und es ist ein Charakter, den man mögen kann oder nicht. Ich mag den sehr. Ich freue mich da total. Ich freue mich auch, die neue Sendung zu sehen, auch wenn die natürlich im RTL, beim RTL Plus kommt. Zumindest erstmal würde ich aus betriebswirtschaftlicher Sicht als RTL übrigens ganz genauso machen, auch wenn ich verstehe, dass man das nicht gut findet. Nichtsdestotrotz, wenn man dadurch so ein Qualitätsding irgendwie bekommt, finde ich das erstmal gut. Und RTL versucht ja eigentlich seit Jahren so ein bisschen von Bohlen wegzukommen. Und ich glaube, dass Raab jetzt so ein bisschen als der neue Bohlen platziert werden soll. Wie das funktioniert mit einer Bezahlplattform, weil vor ein paar Jahren hatten wir das Ganze ja mit Harald Schmidt. Der ist dann auch da komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, wie ihr das vielleicht noch, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, vielleicht aber eben auch nicht. Das wird man sehen, wenn man das nur hinter der Bezahlschranke hat. Ich glaube aber, dass mittlerweile einfach die Menschen das einfach mehr gewohnt sind, für solche Inhalte noch extra zu bezahlen. Und ich bin gespannt drauf. Ich habe RTL Plus, bin ja gerade so ein bisschen trashmäßig unterwegs, da will ich aber gar nicht zu weit drauf eingehen. Und ich gucke es mir am Mittwoch an und irgendwann werde ich euch dann auch erzählen, wie ich das so alles finde. So, und dann kommen wir jetzt nämlich auch zur Verabschiedung, die heute eine kleine besondere ist. Ja, man könnte sagen, wir sagen mal, Stefan Raab ist zurück. Das heißt, um den Humor wird sich jetzt gekümmert. Bei mir ändert sich ein bisschen was. Und ich bin da jetzt sehr, sehr offen. Und es ist was Gutes, also um das direkt zu sagen. Es ändert sich bei mir was, denn der Luke wird Papa werden. Und zwar schon sehr, sehr bald. Es ist tatsächlich so, es könnte jeden Moment könnte der Anruf kommen, dass es losgeht. Also der Anruf, beziehungsweise man könnte mich auch rufen. Ich bin ja zu Hause. Das ist was für mich ganz, ganz toll ist. Das ist für mich was ich mir seit Jahren wünsche. Und jetzt geht es bald los. Und es ist auch direkt doppelter Spaß. Ihr wisst, wenn der Luke was macht, dann macht er das richtig. Das heißt, Zwillinge auf dem Weg, Twins sind da, 2 Jungs, Luke und Luke, klar, so werden sie heißen, dann haben wir Luke und Luke und Luke, Es fällt mir trotzdem gerade so ein bisschen schwer, darüber zu sprechen. Nicht, weil ich freue mich da total drauf, aber es bedeutet logischerweise Veränderung für diesen Podcast. Es bedeutet Veränderung für mein gesamtes Leben, die ich aber, wie gesagt, das ist sehr, sehr gewünscht, sehr, sehr geplant. Und deshalb, das, was ich jetzt gerade alles sage, vielleicht hört ihr mir das an, sage ich auch mit einem großen Grinsen, weil ich mich einfach freue. Aber das bedeutet, dass ich so ein bisschen Prioritäten schieben werde. Und das bedeutet auch, dass dieser Podcast ein wenig anders wird. Und zwar anders im Sinne von, der wird jetzt erstmal in seiner gewohnten Art und Weise pausieren müssen. Warum ist das so? Kann man sich da nicht alle zwei Wochen mal eine Stunde oder zwei nehmen? Doch, kann ich mit Sicherheit. Aber dieser Podcast besteht ja nicht daraus, dass ich mich zwei Stunden oder eine Stunde vors Mikrofon setze und dann noch ein bisschen was schneide, ein Cover baue, einen Text schreibe und so weiter, sondern natürlich auch durch die Sachen, die ich mir angucke. Und die Gelegenheit, hier alle zwei Wochen über zwei oder drei Kinofilme, die auch noch neu sind, eventuell mit einer Pressevorführung zu schauen, das Ganze dann auch noch garnieren mit Sachen, die im Heimkino sind und immer die aktuellen Sachen, die Zeit werde ich nicht haben. Das ist einfach so. Na, da wird sich einfach das Ganze insofern verändern, dass ich das nicht mit dem Anspruch, den ich da auch an mich selber habe und wo ich glaube, das könnt ihr auch verstehen, sonst würdet ihr euch das ganze Zeug nicht schon so lange anhören, dass ihr das mit Sicherheit auch gut findet. Ja, in dem Zusammenhang muss ich da einfach sagen, so wird es erstmal nicht weitergehen. Ganz bewusst erstmal. Denn ich weiß nicht, wie sich Zeiten entwickeln, wie sich auch Interessen entwickeln, sodass ich mir einfach offen halte, hier immer mal wieder was zu machen. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, wird das in zwei Monaten sein, dass ich einen Film oder eine Serie sehe, über die ich hier mal sprechen möchte. Vielleicht wird es aber auch in einem Jahr sein, dass ich sage, ich habe da irgendwie Lust drauf. Ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Nichtsdestotrotz, aber dann in einer anderen Art und Weise. Vielleicht gibt es auch Ende des Jahres wieder den Jahresrückblick. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, aber das will ich euch auch noch nicht festsagen. Oscar-Season weiß ich nicht, ob ich dieses Jahr, also diese Saison, da wirklich viel zu komme. Vielleicht habe ich hier auch einen Talk dann mit einem Gast. Ich werde mir mit Sicherheit auch mal irgendwo eingeladen. Sowas kann sein, dann würde ich euch auch, wenn das so ist, werde ich hier natürlich auch kurz euch einen Hinweis quasi hinterlassen, dass ihr Bescheid wisst, irgendwo hört ihr den Luke, aber so ist es jetzt gerade. Mir fällt das super leicht, das so zu entscheiden. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass mir dieser Cast sehr, sehr viel bedeutet. Vor allen Dingen in der Zeit ja auch noch in den letzten Jahren, wo wir das auch noch zu zweit gemacht haben mit dem lieben Janosch oder Tobi oder Kai. Diese ganzen Figuren, die damit dabei waren, zu zweit hat mir das auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. In Anführungszeichen allein hat es natürlich auch Vorteile, weil man da so ein bisschen freier ist, in wann macht man was, welche Themen sucht man sich und so weiter. Aber die Gespräche machen mir schon auch immer sehr, sehr viel Spaß. Und der hat mir tatsächlich auch durch eine schwierigere Zeit geholfen. Also das sei auch definitiv gesagt. Deshalb, da ist ein Herz für da. Mir macht auch immer der Kontakt mit euch, mit den Hörern, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Macht es auch weiterhin. Also dementsprechend folgt gerne bei Instagram, da wird immer mal wieder was kommen. Ihr wisst ja, ich nerv euch da auch nicht jeden Tag mit irgendwas, wie das andere machen, das definitiv nicht. Und folgt gerne auf Letterboxd bei Deutscher Film Podcast, da könnt ihr dann natürlich auch immer mehr sehen. Ansonsten hören wir uns hier, aber ich kann jetzt nicht sagen bald oder demnächst, aber wir hören uns hier wieder. Und dementsprechend ist es das jetzt gewesen. Ich hoffe, das ist cool für euch. Ich hoffe, ihr freut euch mit und könnt das alles nachvollziehen. Was ich übrigens nicht machen werde, so ein Papa-Podcast, das möchte ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Dafür ist mir das auch ein bisschen privat. Und ich erzähle euch das ja auch nur, weil wir uns jetzt schon so lange kennen. Na, und dementsprechend, das ist es gewesen. Macht es gut und schwingt den Hut.